Herzlich willkommen zu einem neuen Studium aus der Schrift, aus dem Lukasevangelium. Wir haben heute das Thema Jesus, der Heilige Geist und das Gebet. Aber bevor ich in dieses Thema einsteigen möchte, möchte ich noch ein paar Worte sagen zu unserem letzten Thema, zu dem Dienst der Frauen, das wir durchgenommen haben. Ich möchte noch mal einen Punkt herausholen, und das ist, es ist richtig, dass die Aufgaben, die jeder Einzelne hat, unterschiedlich sind und auch eine unterschiedliche Gewichtung haben. Aber die Person selbst, die die Aufgabe erfüllt, ob sie nun eine sehr wichtige Aufgabe ist oder weniger wichtig in dem Ausmaß, das sie betrifft, so bleibt die Person genauso wichtig und ändert sich nicht in ihrer Wichtigkeit durch ihre Aufgabe. Und ich denke, das ist einer der Gedankenfehler, dem unser irdisches Herz verfällt, weil es denkt, eine wichtige Aufgabe macht mich wichtiger. Nein, die Aufgabe macht mich nicht wichtig, sondern es ist, dass Gott mich als Mensch gemacht hat. Der Wert bleibt, die Wichtigkeit einer jeden Person bleibt, ganz egal, welche Aufgabe er hat. So ist es entscheidend, dass wir uns nicht verführen lassen, zu denken, wir sind wichtig, wenn wir eine verantwortungsvollere Aufgabe haben oder wir wären wichtiger wie die anderen. Nein, die Verantwortung ist größer, aber nicht die Wichtigkeit. Und das ist wirklich entscheidend, dass wir den Unterschied machen. Ja, dem viel gegeben ist, der eine Aufgabe berufen ist, die einen weiten Einfluss ausübt, derjenige hat mehr Verantwortung. Aber er ist im Werk des Herrn genauso wichtig wie einer, der eine weniger verantwortungsvolle Aufgabe hat, die weniger Einfluss direkt ausübt, aber sie ist in der, die Person ist genau so wichtig. So ist die ganze Diskussion der Aufgabenübernahme zwischen Mann und Frau eine sinnlose. Sie führt nicht zum Ziel, weil wir versuchen, etwas zu stillen in uns, was nicht stillbar ist dadurch. Der Wert einer Mann und eines Frauen sind gleich. Die Wichtigkeit eines Mannes und einer Frau ist gleich, ganz egal, welche Aufgabe sie erfüllen. Es ist aber entscheidend, dass sie die Aufgabe erfüllen, wo sie hingesetzt sind, sie zu erfüllen. Und das sind sicherlich unterschiedliche Aufgaben. Aber es gibt keine Konkurrenz zwischen der Aufgabe, weil die Aufgabe macht mich nicht wichtiger oder unwichtiger. Aber im Irrtum unseres Geistes denken wir, dass die Aufgabe uns wichtiger macht. Und das ist ein Denkfehler, den wir aus unseren Herzen durch Gottes Gnade, durch Christus entfernen sollten. Nun zu unserem Thema heute. Jesus, der Heilige Geist und das Gebet. Ich möchte beginnen, wie immer, am Anfang und an der Übersicht. Auch dieses Thema heute ist sicherlich eines, das über viele Stunden zu behandeln wäre, aber wir wollen es in der Kürze der Zeit dennoch versuchen, auf einen Punkt zu bringen, der verständlich, aber besonders praktisch ist in unserem Leben. Ich betone es immer wieder, jedes Studium, das uns nicht im praktischen Leben weiterhilft, das uns sein Geist nicht ausbildet, anders zu handeln, größer zu wachsen, sage ich jetzt mal, so wie es von Jesus gesagt wurde, er wuchs und war stark im Geist und nahm zu an Weisheit. Und ich denke, das ist das, was auch wir durch unser Studium erreichen wollen. So lasst uns am Anfang lesen den Text des Ursprungs, wo es geht um Jesus und sein Verhältnis zum Heiligen Geist. Im Lukas Kapitel 1, Vers 35 steht geschrieben, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. So, wir haben das in den Stunden davor schon, als wir den Ursprung gesehen haben, woher Jesus kommt und seine Person gesehen. Wir wollen das nur kurz wiederholen und dann auf die praktische Übung und das Praktische in unserem Leben kommen. Jesus Christus ist der Menschensohn und hat damit seinen Ursprung aus der Maria. Und Jesus ist der Gottessohn, der Sohn, und hat seinen Ursprung von seinem Vater durch den Heiligen Geist. So, das ist unser Heiland, Jesus Christus. Und damit ist er zwar ein ganzer Mensch, aber er ist aus zwei Teilen, einem pur menschlichen und einem pur göttlichen. Und das kombiniert in einem Menschen. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Das ist nicht seine eigene Gottheit, die er hatte, bevor er Mensch wurde. Die hat er in dieses hinein verkleidet, überkleidet. Die hat er ausgenommen. Er kommt hier auf die Erde als Mensch, geboren vom Vater durch den Heiligen Geist und von der Maria. Das ist der Mensch Jesus. Seine eigene Gottheit ist eingekleidet. Ich kann das nicht zeichnen. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. In sein Menschentum. Aber uns interessiert der Mensch Jesus Christus, weil wir haben ja gesehen, das Menschliche ist das, was die Erlösung bringen muss für den Menschen. Jetzt, das ist das Verhältnis Jesu. Er wird vom Heiligen Geist geboren. Ja? So. Und jetzt geht er von seiner Entstehung her seinen Weg bis zur Taufe. Und bei der Taufe kommt nochmals die Bestätigung von Himmel, als er aus dem Wasser herauskommt, in der Form einer Taube, der Heilige Geist über ihn. Und dann finden wir im Lukas Kapitel 4, Vers 1, dass Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in die Wüste ging und dort wurde er dann versucht. So, hier brauchen wir ein wenig Verständnis. Und ich möchte es dennoch, also deshalb versuchen, schrittweise vorzugehen. Wir finden durch die Evangelium, wir finden es im Lukas-Evangelium genauso wie in den anderen Evangelien. Aber ganz besonders deutlich wird es beschrieben in dem Evangelium des Johannes. Dort steht es für uns Menschen. Da kommt der Nikodemus zu dem Heiland. Und er hat ein Bedürfnis. Und Jesus sagt ihm ganz am Anfang, im Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist Johannes 3, Vers 3. Das heißt, der Nikodemus denkt, er ist ein gläubiger Mensch und er war ein Würdenträger, er war im Hohen Rat. Und er kommt zu Jesus und Jesus sagt, du musst von Neuem. Und was hier von Neuem geboren steht, ist nicht das Wort neu, sondern ist das Wort von oben geboren. Und dann beschreibt Jesus das ein wenig weiter und sagt in Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. So, um wieder die Verbindung des Menschen zum Himmel herzustellen, muss jetzt der Mensch Das bin ich. Ich habe nur zwei irdische Eltern. Ich habe eine irdische Mutter und einen irdischen Vater. Und jetzt sagt Gott und jetzt sagt Christus, du, Nikodemus, musst eine Neugeburt erleben, weil du bist Fleisch. Und was von Fleisch geboren ist, ist Geist. Und du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und das ist jetzt das, was wir verstehen müssen. Wir haben gesehen, dass was uns Menschen zum Fleische macht oder was uns von Gott trennt, ist das böse Auge, ist unsere sündige Natur. Und das Wasser versinnbildet das Absterben, das Töten dieser Natur. Weil es das Untertauchen, es versinnbildet die Kreuzigung der sündigen Natur. Und deshalb wurde dieses als Zeichen verwendet. Das heißt, es muss gekreuzigt werden. Zuerst muss der Mensch sterben, bevor ihm eine neue Kreatur, das gute Auge, eingepflanzt werden kann. Und das kommt von oben, das kommt durch den Heiligen Geist. Deshalb ist dieses Auge nichts anderes als das Leben Jesu. Vielleicht mache ich es so. Es ist das Leben Jesu, das in mein Leben kommt. Durch den Heiligen Geist. Das heißt, dadurch werde ich von oben geboren, dass der Geist Gottes, genau dieses Leben, das von oben kommt, in mein Leben kommt. Wir müssen also, genauso wie Jesus vom Geist geboren wurde, vom Vater, auch von oben geboren werden durch den Geist. Aber der Heilige Geist, so wie wir gelesen haben, oder wir lesen es vielleicht, weil das hilft uns dann in Johannes 16. Ab Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich euch aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Und so weiter. So, die Quintessenz des Ganzen ist, Christus bringt uns in den direkten Kontakt, wenn man will, mit seinem Leben, das von oben herabkommt. Und der Heilige Geist nimmt nichts von sich selbst, sondern der Heilige Geist bringt Jesu Leben in unser Leben. Ich lese hier in Kapitel 14 noch die Texte, die das ein wenig deutlicher beschreiben. Und ich lese ab Vers 6, um den Zusammenhang zu sehen. Jesus spricht zu ihm, es geht um Philippus, der fragt, zeige uns den Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Als eines der entscheidenden Punkte, die wir verstehen müssen, der Weg zum Vater wird über Christus gemacht. So bringt der Heilige Geist sein eigenes Leben in mein Leben. Damit bin ich geboren von oben. Damit bin ich ein Sohn des Vaters. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. So, Jesus war vom Vater. Und ich möchte das jetzt hier wirklich betonen, als Mensch kam er vom Vater. Nicht als der Gottessohn im Himmel. Das ist hier nicht beschrieben. Sondern der Mensch, Jesus Christus, spricht von sich selbst, dass er von dem Vater kommt. Weil er kommt vom Vater, der Heilige Geist kommt vom Vater, er überschattet Maria. Christus ist als Mensch der Sohn Gottes. Deshalb ist er der Sohn des Vaters und der Menschensohn, weil er hat diese zwei Titel in seinem Leben. Und lasst uns das nicht vergessen, wenn wir lesen. Jesus bezeugt als Mensch, dass der Vater und er eins ist. Nicht als Gott. Weil, wenn wir das nicht verstehen, weshalb der Philippus hier fragt und was Jesus aussagt, dann verstehen wir den ganzen Plan ihrer Lösung nicht und gehen irre. So, hier geht es darum, der Vater und der Sohn, und das ist der Mensch Jesus Christus, der aus dem Vater kommt. So wie ich sagen kann, ich komme von meinem Vater, ja, dem Johann, so wie er heißt. So konnte Jesus sagen, ich komme von meinem Vater im Himmel. Weil er war ja gezeugt worden in der Maria, vom Vater, durch den Heiligen Geist. Ja, das ist von der Entstehung her nicht ganz für uns begreifbar, aber es ist dennoch so. Wenn Jesus als Mensch spricht von seinem Vater im Himmel, dann meint er das wortwörtlich. Weil er kommt aus seinem Vater. Und hier sagt er, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das heißt, Jesus konnte durch seine Werke beweisen, dass er ein Sohn des Vaters ist. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So, hier geht diese Übertragung durch den Glauben. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Wieso wird er die Werke auch tun? Weil jetzt sein Leben, das vom Vater kommt, in unser Leben durch die Neugeburt hineinkommt. Und ich lese weiter. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und wir wissen, der Beistand ist der Heilige Geist. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. So, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr und so weiter. Und Jesus erklärt das, dass der Geist Gottes letztendlich sein Leben uns überträgt. Und das finden wir weiter unten. Vers 25 und 26. Dies habe ich euch zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, der Geist Gottes, der Heilige Geist kommt und er wird uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Und er wird all das in uns tun, was wir tun müssen, um den Weg des Lebens zu gehen und ihn abzuschließen. So, der Heilige Geist kommt also in dem Namen Jesu. Und das bedeutet, er bringt das Leben Jesus mit sich. Und er wird das alles, was er in seinem Leben hat, den Jüngern, den Menschen, die neugeboren sind, weitergeben. Ich will noch einen Text lesen, hier in diesem Zusammenhang. Im Kapitel 15, ab Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, der Geist Gottes, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. So, der Heilige Geist ist also das Bindeglied, das uns mit dem Vater verbindet, weil es bringt das Leben Jesu in unser Leben. So in meine Worten gefasst, so wie ich es verstehe, ist das so. Jesus sagt dem Nikodemus: Nikodemus, du bist Fleisch, du hast zwei Eltern. Um das Himmelreich zu sehen, um erlöst zu werden, um wiederum in die Verbindung zum Vater zu kommen, muss etwas in dir geschehen. Du musst von oben geboren werden. Und diese Geburt beinhaltet zwei Dinge. Sie beinhaltet den Tod deiner alten Natur. Und sie beinhaltet das Ersetzen dieser Natur durch den Heiligen Geist meines eigenen Lebens. Und in Jesus Christus findet beides statt. Jesus Christus ist derjenige, der in seinem eigenen Wesen die sündige und fleischliche Natur, die er von Maria erbt, tötet. Er beweist es durch sein ganzes Leben, dass sie tot ist. Und am Kreuz überwindet er sie endgültig. Damit beginnt das Leben eines jeden Christen, die Neugeburt eines jeden Christen am Kreuz. Dort, im Tode, müssen wir hinein, bevor wir das neue Leben Jesu empfangen können. Wir müssen uns das ja ganz deutlich vorstellen. Wenn der Mensch eine Kommandozentrale hat, wenn im Geist des Menschen, wenn das der Geist des Menschen ist, dann hat er geboren aus dem Fleisch von zwei Eltern, dann hat er eben nur sein böses Auge, seine sündige Natur, das Fleisch. Und er macht alles aus dem Fleisch heraus. So, alle Handlungen des Menschen kommen daraus. Jetzt muss aber, damit man von neuem geboren wird, muss ein Teil dieses Fleisches sterben. Es muss also wegkommen und es muss mit der Wahrheit eingenommen werden, damit, das ist die Wahrheit, das ist das, was der Heilige Geist in unser Leben bringt. Und das ist nichts anderes als das Leben Jesu. Das ist das, was hier anfängt zu keimen. Das ist die Neugeburt. Als Mensch, wenn man neu geboren ist, ist man noch nicht fertig. Und so ist jeder, der von Neuem geboren ist, der hat zwar, ich sage es mal, der Sauerteig ist reingekommen, aber der ganze Teig ist noch nicht sauer geworden. So wie Jesus sagt, das Königreich ist gleich einer Frau, die einen Sauerteig macht und sie tut da den Sauerteig und über Nacht wird der ganze Teig sauer. Das ist die Heiligung, das ist der ganze Lebensweg. Aber es muss ja irgendwo beginnen. Und wir müssen alle von oben geboren werden durch den Heiligen Geist, indem der Heilige Geist das Leben Jesu in uns bringt. Aber bevor das Leben Jesu in mich kommt, muss das, was die Stelle in mir, die Kommandozentrale hat, muss der Teil, der böse ist, wegtun, weil ich kann nur eine Kommandozentrale haben. Ich kann nur aus einer Motivation heraus handeln. Es kann entweder das Fleisch sein oder der Geist. Aber an der Stelle, wo ich die Entscheidung treffe in einer gewissen Situation, wenn dort der Geist ist, treffe ich dort alle meine Entscheidungen immer aus dem Geist, aus dem Leben Jesu. So, Jesus, der Heilige Geist und das Gebet. Jesus war geboren von Gott durch den Heiligen Geist. Wir werden noch sein Gebetsleben betrachten. Aber ich möchte noch mal kurz hineingehen in das, was die Schrift sagt über einen Menschen, der von Neuem geboren ist. Was passiert in seinem Inneren, in seiner Haltung, die dann sein Gebetsleben betrifft. Ich möchte dazu aus der Schrift die Texte lesen, die so eindeutig sind. Zunächst in Römer Kapitel 1. Da wird in wenigen und klaren Worten beschrieben das Evangelium. Und hier sagt der Paulus, der sich selbst der berufen wurde, ein Knecht Jesu zu sein, er spricht hier in Vers 3, dass er gekommen ist, das Evangelium zu predigen von seinem Sohn, das ist von Gottes Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Ja, das haben wir gesehen aus dem Samen der Frau. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, durch das Abtöten der sündigen Natur sind wir aufgrund des Lebens Jesu wieder in der Lage zu leben. Das ist das Evangelium, was er verkündigt über den Sohn Gottes. Und das ist das, was er in seinem Römerbrief versucht deutlich zu beschreiben. Und wir gehen zum Kapitel 6, wo dieser Prozess beschrieben ist, wo im Kapitel 8 das Fleisch getötet wird und der Geist in unser Leben kommt. Ich lese hier erst ab Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Nämlich das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So ist ganz deutlich. Der Geist, der Jesus geboren hat, muss auch in mein Leben kommen. Und er kommt am Anfang durch, wenn man so will, die Taufe versinnbildet das, ist ein Zeichen dafür, dass ich sterbe gegenüber dem Fleisch und auferstehe im Geist. Und jetzt meinen Wandel beginne. Im Geist und nicht mehr im Fleisch. Nicht mehr nach der alten sündigen Natur, ich bin Gott, sondern nach dem Bewusstsein, ich bin ein Mensch, ich bin ein Geschöpf. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ich denke, deutlicher kann man das nicht ausdrücken. Aber was sagt der Mensch, der Christi Geist hat? In welchem Verhältnis steht er zum Vater? Da ist das Schöne. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das heißt, wir müssen nicht mehr der alten Natur, aus der alten Natur heraus handeln. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes oder des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Was? Sie sind Söhne Gottes. Warum sind sie Söhne Gottes? Weil sie ja aus demselben Gott geboren sind, wie auch ihr Herr, Jesus Christus. Sie sind also Söhne Gottes. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das heißt von ihm geboren sind, sind Söhne Gottes. So wie Jesus, der von Gott kam, ein Sohn Gottes war, als Mensch, bitteschön nicht seine Gottheit antastend, als Mensch war er der Sohn des Vaters. So wenn er in meinem Leben kommt, durch denselben Heiligen Geist, wodurch auch er entstanden ist als Mensch, dann bin ich ein Sohn Gottes. Und dann schreie ich, wie spreche ich dann Gott an? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Geist Gottes sagt unserem Geist, so übersetzt es der Luther, und ich finde das viel sinngemäßer, wie der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Geist Gottes kommuniziert ja mit unserem Geist. Die Kommunikation mit Gott findet nicht in unserem Körper statt. Zellen können nicht geistige Dinge wahrnehmen. Zellen können, da kann man nur Informationen ablegen. Sie sind wie ein Blatt Papier, auf das man schreibt. Aber die haben kein Bewusstsein. So ist es auch im Menschen so. Der Geist ist es, der ja bewusst ist. Und deshalb finde ich die Übersetzung manchmal, wenn sie haben ja immer diese große Not bei den Übersetzungen, dass wir wortwörtlich das machen wollen, aber wir verstehen den Sinn nicht. Und wenn man Sinn nicht versteht, dann kann man noch so gut wörtlich übersetzen, dann übersetzt man falsch. Deshalb ist es entscheidend, dass wir den Sinn verstehen. Und hat der Luther, ein Mann Gottes war, geleitet von Gottes Geist, als er übersetzte, da so ist nicht, dass er fehlerfrei war, aber der Inhalt, und weil ich damit aufgewachsen bin, macht das mehr Sinn, wenn er sagt, Gottes Geist sagt unserem Geist. Er gibt unserem Geist das Zeugnis. Wir sind Gottes Kinder. Also was tun wir, wenn wir Gottes Kinder sind? Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, auf dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Oh, da brauchen wir den Geist, um diese Worte zu verstehen. Und so werden sie für mich in dem Sinne deutlich, dass ich sage, hier, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann habe ich eine Zukunft. Ich muss nämlich in dem Sinne, und er schreibt es hier weiter, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So verstehen wir unser Verhältnis zu Gott und zum Heiligen Geist. Ich habe diesen großen Ausflug deshalb gemacht, weil ich denke, wir brauchen ihn, um das Leben Jesu zu verstehen, sein Gebetsleben und unser Gebetsleben. Sonst werden wir es nicht begreifen. Das heißt, wir müssen vom Geist geboren werden, genauso wie Christus vom Geist geboren wurde. Er kam tatsächlich im Leib der Maria durch den Geist zum Leben. Wir kommen durch sein Leben, durch den Glauben an sein Leben, in die Tatsache, dass der Geist in unser Leben kommt und er bringt uns nichts anders. Die Bibel sagt, er nimmt es von mir und gibt es an euch. Weil der Geist Gottes vermittelt uns nicht sein Leben, sondern das Leben, das, was Christus auf dieser Erde gelebt hat. In allen Bereichen bis hin zum Tod, wenn wir sterben, stehen wir auf, wenn Jesus kommt, in einem unverweslichen Leib, in demselben Leib, den Jesus dann hat. Dann sind wir nicht mehr, ich sage jetzt mal, durch den Geist über das Leben Jesus vereint mit dem Vater, sondern dann sind wir in der Realität zu Brüdern geworden, wenn offenbar wird, wenn die Söhne Gottes offenbar werden. So der Plan der Erlösung sieht vor, dass die Nachfolger Jesu so werden, wie er ist. Deshalb studieren wir ja auch das Leben Jesu, seinen Bezug zum Heiligen Geist und seinen Bezug zum Gebet. Lasst uns jetzt hineinschauen in dieses Bild, als Jesus getauft wurde. Als Jesus getauft wurde im Jordan vom Johannes, so tut das Jesus, weil er das Vorbild sein muss des Weges, den der Mensch gehen muss bei seiner Neugeburt. Und Jesus kommt aus dem Wasser heraus und er betet. Und dann öffnet sich der Himmel. Und da kommen Worte heraus, die sagen, siehe, das ist mein geliebter Sohn, mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Jesus bekommt eine Antwort auf sein Gebet. Und ich möchte hier der eine Jesus Christus, diesem Buch auf Seite 96, ein paar Sätze lesen dazu. Die Worte, die zu Jesus am Jordan gesprochen wurden. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, schließen das ganze Menschengeschlecht ein. Wieso? Weil Gott in seinem Sohn wieder vereint war mit dem Menschen. Gott sprach zu Jesus, den er als unseren Stellvertreter sah: Wir werden trotz unserer Sünden und Schwächen nicht von Gott als Unwürdige verworfen, denn er hat uns begnadet in dem Geliebten. Die Herrlichkeit, die auf Christus ruhte, ist ein Pfand der Liebe Gottes für uns. Sie gibt uns auch einen Hinweis auf die Macht des Gebets und lehrt uns, wie unsere Stimme das Ohr Gottes erreichen kann und wie unsere Bitten in den himmlischen Höfen Erhörung finden können. Durch die Sünde wurde die Verbindung des Himmels mit der Erde unterbrochen und die Menschen wurden dem Himmel entfremdet. Nun hatte Jesus sie wieder mit dem Reich der Herrlichkeit verbunden. Seine Liebe umschloss alle Menschen und reichte bis an den höchsten Himmel. Das Licht, das aus dem geöffneten Himmel auf das Haupt des Heilandes fiel, wird auch uns scheinen, wenn wir ernstlich um Hilfe bitten, der Versuchung zu widerstehen. Die gleiche göttliche Stimme spricht zu jeder gläubigen Seele: Du bist mein Kind, an dem ich Wohlgefallen habe. Ist das nicht fantastisch? Wir, die wir nicht aus Gott, sondern im Fleisch geboren sind, in der Gottesferne. Uns wird durch Christus ein neues Leben vermittelt, wo wir rufen können: Abba, lieber Vater. Wo wir rufen können und Gott, den Allerhöchsten, Vater nennen dürfen, weil wir seine Kinder sind. So lasst uns zum Lukas gehen und in Lukas Kapitel 11 ein wenig schauen in das, wie Christus betete, um von ihm zu lernen. Im Lukas Kapitel 11 finden die Jünger Jesu beten. Und da Jesus ja laut betete und sie mitkriegten, wie er laut betete, so haben sie ihn anschließend gesagt: Lehre uns beten. Oh, ich hätte gern gelauscht, so wie die Jünger, wie Jesus betete. Es muss eine Art gewesen sein, ich sage immer, die von Herz zu Herz spricht, von Vater zum Sohn. Und er lehrt die Menschen, seine Jünger, beten, ganz einfach. Er sagt im Lukas 11, Vers 2, wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel. So, das Wort, mit dem Jesus betete, war nicht Gott. Das hat er wohl nur einmal getan. Zumindest so erinnere ich mich. Und das am Kreuz, wo er schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier verwendet er nicht das Wort Vater. Aber durch sein ganzes Leben, auch in Gethsemane, spricht Christus, der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes. Gott als Vater. Vielleicht macht ihr euch mal die Mühe und seht es, wie deutlich Christus etwas vermitteln wollte seinen Jüngern. Er möchte vermitteln, dass wenn wir ihn in unserem Herzen haben, wenn wir von Neuem geboren sind, Gott unser Vater ist. Deshalb, ich habe es so von Kind auf gelernt, aber ich tue es heute ganz bewusst. Ich rede immer zu Gott, mit meinem Vater. Und es ist das Gebet eines Sohnes zu seinem Vater. Ich weiß, viele Menschen beten den Heiland an. Und sie sagen Jesus und so weiter. Ich habe das so nicht getan. Nicht, dass es falsch werde, weil Jesus Christus ist ja Gott. Aber wir leben ja nicht durch die Gottheit Christi, sage ich jetzt mal, sondern wir leben durch die Menschwerdung Christi, durch ihn. Wir leben aufgrund seiner Menschwerdung, die von Gott kam, werden wir Gottes Söhne genannt. Und so, wenn er mich zum Sohne Gottes macht, dann bete ich immer, so wie er mich gelehrt hat zu beten, nämlich mein Vater. Und in der Öffentlichkeit sage ich unser Vater. Und Jesus hat das Wort unser deshalb benutzt, weil er es ja den Jüngern beigebracht hat. Aber wenn er gebetet hat, hat er nicht gebetet unser Vater, sondern hat gebetet mein Vater. Mein Vater. Und hat das immer gesagt, auch in Gethsemane, als sie um ihn herum waren, sagt er, als sie ihn gefangen nahmen, sagt er, glaubt ihr nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er könnte mir 12 Legionen Engel senden. Und ich denke, das Leben, das Jesus gelebt hat, das, was er uns vermittelt, sollten wir auch so tun. Deshalb empfehle ich allen, das Wort mein Vater. Es ist nämlich nochmal ein anderes. Es ist eine andere Situation, wenn du weißt, wer dich gemacht hat und wen du anbetest. Und ich kann nur sagen, wenn Jesus uns gelehrt hat und wenn der Geist Gottes uns sagt, ihr seid die Kinder des Vaters. Und er gibt uns Zeugnis, dass wir Söhne Gottes sind. Ein Bruder des Herrn. Ein Bruder des Herrn. Und er der Erstgeborene von vielen Brüdern. Auch das müssen wir verstehen, was wir nicht durcheinander kommen manchmal. So, weil er uns zu Söhnen des Vaters macht. So beten wir den Vater an und reden mit Gott wie ein Sohn mit seinem Vater. Weil es geht ja darum, im Gebet mit Gott zu sprechen. Jesus hatte ein sehr intensives Gebetsleben. Das finden wir in allen Evangelien beschrieben. Warum musste Jesus beten? Weil Jesus war sich bewusst, ich bin nur ein Mensch. Und als Mensch brauche ich den Vater. Als Mensch brauche ich den Heiligen Geist. Und Ellen White beschreibt, dass Jesus jeden Morgen eine neue Taufe des Heiligen Geistes erlebte. Er betete, weil er das brauchte. In Jesaja 50 wird uns beschrieben, dass der Vater ihn jeden Morgen weckte und er ihn gelehrt hat, eine gelehrte Zunge gab, wie er erbauen sollte die getrübte Seele. So, Christus hatte ein Verhältnis zu Gott wie ein Sohn zu seinem Vater, weil es tatsächlich dieses Verhältnis war. Jesus war der Sohn seines Vaters, weil er war durch seinen Geist, durch den Vatersgeist geboren, durch den Heiligen Geist. So, was soll das uns für ein Vorbild sein? Wenn wir den Geist Christi haben, beten wir genauso wie Jesus. Wir gehen zu Gott, weil wir unseren Geist füllen müssen im Gebet, damit wir dann haben zu geben über den Tag. Wir finden Jesus als schwer arbeitenden Menschen, der aber lebte aus dem Vater. Jesus war sich seiner Notwendigkeit der Kraft von oben völlig bewusst. Deshalb betete er intensiv bei allen Anlässen. Sicherlich finden wir bei schwerwiegenden Anlässen oder bei sehr großen Anlässen, dass er nächtelang im Gebet ist. Aber er betet nicht aus Spaß. Er betet aus einer Not heraus. Für sich und für das, was er sein muss, für seine Jünger und den Rest der Welt, mit dem er sich begegnet. Jesus betet aus der Not. Und ich finde es hochinteressant, was Ellen White schreibt von dem Mann, der sozusagen im Gebetsleben am nächsten kam zu Gott, der nicht nur 40 Jahre in der Wüste von Gott gelehrt war, aber der 40 Jahre mit Gott ging in der Wüste und der sozusagen ins Allerheiligste gehen konnte, der in der Gegenwart Gottes auf dem Berg mehrmals 40 Tage und 40 Nächte war, der in diesen Tagen nicht essen und trinken musste. Dieser Mann, dieser Moses, sie schreibt über ihn, für Moses war Gott eine Not. Er suchte Gott, weil er ihn brauchte. Ich höre Menschen, die sagen, ich gehe zu Gott nur noch, um ihn zu loben. Das ist Nonsens. Das ist Irrtum. Ja, ich kann Gott loben für das, was er mir gestern gegeben hat und was ich durch ihn gestern erfahren habe, weil er mir gestern einen gedeckten Tisch gegeben hat und ich essen konnte. Aber ich komme heute zu ihm in der Not meines Lebens. Ich brauche ihn jetzt und ich brauche seinen Rat und ich brauche seine Weisheit. Ich muss mit ihm die Dinge besprechen, bevor ich sie tun kann. Das Loben hat seinen Platz. Aber ihr seht, in diesem Mustergebet kommt es am Ende erst dran. In der Perspektive der Hoffnung der Gebetserhörung. Sie ist, das Gebet Christi war für ihn eine Notwendigkeit. Er wusste es, wer er ist. Er wusste, ich bin ein Mensch. Ich bin der Sohn des Vaters und ich muss vom Vater nehmen, damit ich lebe und damit ich was habe zu geben. Wissen wir das? Weißt du, wer du bist? Gehst du zu Gott? Als einer, der ist ebenbürtig mit ihm und muss dir nur noch loben. Warum gehst du zu Gott überhaupt? Wir wissen, dass der größte Irrtum im Geist des Menschen ist, dass er denkt, er ist Gott. Er ist sich dessen nicht bewusst. Viele lehnen das ab, wenn ich ihnen sage, du denkst, du bist Gott. Aber sie verhalten sich genauso, weil sie beten nicht. Sie sind nicht in einer absoluten Abhängigkeit fürs Leben von Gott. Sie denken, sie leben aus sich selbst. Und dementsprechend handeln sie und bestimmen über andere. Dabei sind sie widersprüchlich, wie es nur geht. Auf der anderen Seite sind sie arme Bettler nach Anerkennung und Wertschätzung. So, lasst uns das klar machen. Der Geist Gottes in unserem Herzen wird uns unsere Not bewusst machen, die wir haben, um vom Vater zu leben als seine Kinder. Diese Not verspürt der fleischliche Mensch nicht. Nur der Neugeborene hat es. Der nicht neugeboren ist, der kennt sich selbst nicht oder er ist nicht im Prozess des Kennenlernens seiner selbst. Er denkt, mit ihm ist alles okay. Er guckt sich oberflächlich an und sagt, wie so heute manchmal üblich ist zu sagen, ich bin okay, du bist okay, Gott ist okay. So. Das ist, ich sage immer, der Irrtum in unserem Herzen, der uns das Leben kosten wird, wenn wir dabei bleiben. Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, nach meiner Wiederbekehrung, nach dem 7. Juni 2003, für mich ist Gott von Tag zu Tag eine größere Not. Ich erkenne immer mehr, dass ich nicht in mich vertrauen kann. Ich erkenne immer mehr, dass ich so fragile, so zerbrechlich bin. Ich erkenne immer mehr, dass ohne ihn ich nichts richtig tun kann. Meine Not nach Gott wird nicht kleiner, je mehr ich von ihm habe, sondern größer, weil mir das Bewusstsein über mich selbst, wer ich bin, immer deutlicher bin. Ich bin ein Geschöpf. Wisst ihr, was für ein Kampf das ist, zu verstehen, ich bin ein Geschöpf und ich bin nicht jemand, der aus sich lebt. Nur der, der mit Gott lebt, versteht den Kampf. Er ist ein anderer wie der davor, bevor man bekehrt wird. Er unterscheidet sich wesentlich von dem, weil dies ist ein Kampf, wo man siegt, wo man vorwärts geht, wo man überwindet. Der davor, da will Gott ins Herz und der Mensch ist hilflos der Sünde ausgeliefert. Er kann nichts tun, er versucht aus eigener Kraft, er versinkt immer wieder im selben Elend. Während der Kampf, wenn man von Neuem geboren ist, wenn der Geist Gottes in uns ist und diese Verbindung zwischen unserem und seinem Geist hergestellt ist und wir von ihm nehmen und lernen, dann gibt der Geist Christi sein Leben, macht uns fähig, das Ich zu kreuzigen und das Gute und Richtige zu tun. Aber wir werden uns unserer Not bewusster, nicht weniger bewusst. Deshalb betet ein Mensch mehr. Er muss zu dem Gebetsleben herankommen, das Christus hatte, der morgens für morgens nicht mit Menschen zu reden konnte, bevor er nicht mit seinem Vater redete. Wie Christus, der aus Gott lebte. Und die Frage ist, aus wem lebst du? Lebst du aus dir, dann ist das Gebet nicht der Mittelpunkt. Lebst du aus dir, dann ist auch nicht der Nächste das, worauf du dich konzentrierst, was du ihm tun sollst. Sondern dann ist das deine ganze Konzentration darauf, was der Nächste dir tut oder dir nicht tut. Das hat immer zwei Seiten, das Nehmen und das Geben. Ich muss von Gott nehmen, damit ich geben kann. Aber ich orientiere mich nach dem, was ich genommen habe, wie ich meinem Nächsten gebe. Während der irdische Mensch, der fleischliche Mensch, der denkt, er kann es aus sich selbst tun, also vernachlässigt er das Gebet und das Flehen zu Gott aus ganzem Herzen. Und dann, wenn er vielleicht das tut, betrügt ihn der Teufel vielleicht und er geht hinein und sagt, aha, warum tut mir dieser das an? Nein, Das Gebet soll mich verändern, wie ich zum anderen bin. Jesus macht deutlich und die Schrift macht deutlich, das Gebet verändert mich zugunsten des anderen. Dann habe ich an den anderen keine Erwartungen für mich mehr. Weil ich habe mich ja gefüllt, ich bin jetzt da, um dem anderen zu geben. Das ist das Leben Jesu. So hat er gelebt, so hat er das Gesetz erfüllt. Und so sind wir gerufen, das Gesetz zu erfüllen. Jeder, der von oben geboren ist. Ich hoffe, wir verstehen den Grundgedanken. Jesus, der Heilige Geist und das Gebet. Jesus wurde geboren vom Vater durch den Heiligen Geist. Deshalb war das Gebet und die Kommunikation zu seinem Vater seine Notwendigkeit, damit er erfüllen konnte den Auftrag, den er hatte vom Vater. Jesus lebte nicht nur zum Beten. Lasst uns das deutlich sehen. Jesus brauchte das Gebet. Gott war eine Not, damit er dienen konnte. Das Ziel war sein Dienst. Aber er konnte nicht ohne die Macht und die Kraft vom Vater so handeln. Deshalb sagt er, ich handle, wie ich den Vater sehe zu tun, so tue ich auch den Menschen. Und jetzt müssen wir das Ganze auf uns übertragen. Wer sind wir? Wir sind, wenn wir von Neuem geboren sind, Gottes Kinder, weil das Leben Jesu, der Geist, derselbe Geist, der Jesus geboren hat, lebt in uns und bringt dasselbe Leben, was er in Jesus gebracht hat, auch in uns. Deshalb, wer Jesu Geist nicht hat, ist nicht sein. Und aus diesem Geiste, dieser Geist, der führt uns zum Gebet aus der Not heraus, weil er macht uns bewusst, du bist ein Mensch, du brauchst deinen Vater, um dienen zu können. Und so muss unser Gebet das Atmen unserer Seele sein, damit wir erfüllen können die Aufgabe. Das Gebet ist nur ein Mittel. Es ist nicht Zweck. Lass uns auch das richtig verstehen. Die Gemeinschaft mit Gott ist ein Mittel, um den Zweck zu erfüllen, zu dem wir gemacht sind. Gott hat uns nicht gemacht, um in der Gemeinschaft sozusagen das Endergebnis zu finden, wie wir immer wieder denken. Gott hat nicht die Gemeinschaft der Ehe gemacht, damit dort das Ende ist, sondern hat die Gemeinschaft in der Ehe gemacht, damit man zusammenarbeitet. Die Aufgabe ist das Ziel, das andere ist das Mittel. So zeigt Jesus ganz deutlich, dass sein Gebetsleben ein Mittel war zum Zweck. Deshalb ist ja auch sein Gebet ausgerichtet. Das Vaterunser ist ganz deutlich ausgerichtet als ein Gebet, das mich befähigt, etwas zu tun. Es sagt nämlich, unser Vater, mein Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das heißt, ich bin da, um dich der Welt zu zeigen. Dein Reich komm. Das bedeutet, ich arbeite, damit dieses Reich in den Herzen der Menschen aufgebaut wird. Dein Wille geschehe im Himmel, auf Erden, so wie auch im Himmel. Das heißt, ich will hier etwas tun, das ist deinen Willen erfüllen auf dieser Welt. Gib mir das tägliche Brot, ich bin abhängig von dir für meines Leibes Notdurft. Und er hat verheißen zu geben. und führe uns nicht in Versuchung. Oder zuerst, und vergib uns unsere Sünde, so wie auch wir vergeben unseren Sündigen, unseren Schuldigen. Wir erkennen uns an, dass wir Sünder sind. Wir wissen, wir sind nur angenommen durch den Sohn. Und wir vergeben deshalb allen anderen ihre Sünden, weil wir ja auch vergeben worden sind, weil wir erkennen, dass wir alle im selben Boot sind. Und unsere Sünden Gott gegenüber sind größer wie die der anderen. Wir können nicht der Zeit wegen darauf eingehen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Auch hier wiederum, was will er damit ausdrücken? Gott führt nicht in Versuchung. Aber wisst ihr, Gott hält den Ring um uns herum und er lässt nur das zu, was notwendig ist. Und er muss auch dementsprechend uns, wie er es, das Böse lässt er nur kontrolliert zu, wenn es uns zum Segen sein kann. Und wir bitten um seinen Schutz vor dem Bösen. Das sagt es letztendlich. Er hat nämlich, das Böse passiert nicht unkontrolliert und er lässt es nur zu, wenn es uns helfen kann. Deshalb bitten wir, okay, halte deine Hand über uns, dass wir sicher gehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, dieses ganze Mustergebet beinhaltet und zeigt einen Zweck. Wir müssen etwas durchs Gebet erreichen, was wir erfüllen müssen. Deshalb zeigt dieses Gebet, es ist ein Mittel, den Zweck zu erreichen. Auch im Himmel, wenn wir angekommen sind, durch Gottes Gnade, ist die Gemeinschaft mit dem Vater zu leben nicht das Endziel. Obwohl wir in Gemeinschaft mit dem Vater leben werden, sondern das Endziel der Liebe oder das Ziel der Liebe ist immer das Geben und der Dienst. Wir werden mit dem Vater leben, so wie er gesagt hat im Neuen Jerusalem. Ich werde ihr Gott sein und ihr werdet meine Kinder sein. Ja, aber doch das hat einen Zweck. Weil es gibt ja ein großes Universum, das da ist und bedient werden muss, das da ist und versorgt werden muss. Und da werden wir als Kinder Gottes unter seiner Führung, mit seiner Kraft, aus ihm schöpfend, das Werk erfüllen, ohne Sünde, ohne Obstruktion, ohne Schwierigkeit. Wir werden das tun können, wozu wir tatsächlich gemacht worden sind. Lasst uns das verstehen und hier diese Gedanken abschließen. Nur jemand, der von Gott geboren ist, kennt seine Not und wird sein Gebetsleben intensivieren, so wie unser Heiland. Aber er intensiviert es nicht, um eine schöne Zeit mit Gott zu haben. Nein, nein, bitte, das ist nicht das Ziel des Gebets. Auch wenn manchmal die Zeit mit Gott schön ist. Das Gebet ist ein Mittel. Es ist eine Not. Ich muss etwas lernen. Deshalb wird er beschrieben im Hebräerbrief, er schrie zu Gott, er weinte. Das ist nicht Spaß, das ist Not. Das ist Not. Guckt euch das Gebetsleben Moses an, wie er zu Gott geht und ihn in der Not zu ihm schreit. Wir haben eine Not, ihr Lieben, die bewusst uns werden muss. So beten wir, weil wir eine Not haben, um etwas erfüllen zu können, was wir nicht mehr können durch unser Fleisch. Deshalb brauchen wir den Geist Gottes, und müssen aus Gott leben. Und die Welt erwartet das Harren der Schöpfung, ist die Offenbarung der Söhne Gottes. Das sind wir, die wir verstanden haben, den Ruf. Und wenn Gott uns fertig hat und der Welt offenbaren kann, dass wir in allen Dingen seine Söhne sind, dann wird die letzte Botschaft an dieser Welt gehen. Und dann wird das hier ein Ende nehmen. Lasst uns in unserer großen Not zu Gott gehen und mit ihm zusammenarbeiten, dass dies geschehe zu unseren Zeiten. Das tue ich, das will ich, das verfolge ich mit allem, was ich bin und habe. Amen.